HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Das Thema Impfen wird viel diskutiert. Während die einen Impfungen befürworten, lehnen es die anderen schlichtweg ab. Gesundheitsexperten warnten schließlich, die Impfquote sei zu niedrig. Das sei gefährlich. Bundesgesundheitsminister Spahn will deswegen eine Pflicht zur Impfung gegen Masern einführen. Das Land Hessen hatte im vergangenen Jahr sogar eine Impfstrategie für Hessen angekündigt. Wie die aussehen könnte, das hat Sozialminister Kai Klose jetzt in Wiesbaden vorgestellt. Darüber habe ich mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilers gesprochen. Heidi, vor ein paar Tagen hat Bundesgesundheitsminister Spahn sich zur Impfpflicht für Masern geäußert. Jetzt dann Vorschläge vom Land für eine Impfstrategie für Hessen. Ist das eine Reaktion auf Spahns Forderung?
Nee, das ist keine direkte Reaktion auf die Forderung. Aber man muss sagen, beide Vorstöße haben den gleichen Grund, die gleiche Ursache. Nämlich der Impfschutz, der geht teils zurück, gefährlich zurück, sagen Experten. Gucken wir uns mal das Beispiel Masern an hier in Hessen. Also damit die tatsächlich in Anführungszeichen ausgerottet wären, müssten 95% der Bevölkerung theoretisch geimpft sein. Das sagen Experten. Nur dann wären eben auch Leute vor Masern geschützt, die nicht geimpft sind, weil sie vielleicht nicht geimpft werden können. Und in Hessen liegt die Rate bei den Kindern, die in die Schule kommen, darunter nämlich bei 93,8%. Und man muss sagen, diese Altersgruppe ist noch am besten geschützt. Und aufgrund dieser Schieflage, die gibt es eben nicht nur bei den Masernerregern, da hat eben auch Hessen gesagt, bereits vergangenes Jahr, wir brauchen eine eigene Impfstrategie für Hessen. Und was der Regierung da vorschwebt, das hat uns Sozialminister Klose erzählt.
Kommt in Kloses Vorschlägen für eine hessische Impfstrategie denn das Thema Impfpflicht, wie es Gesundheitsminister Spahn plant, vor überhaupt?
Nee, hier kam das gar nicht vor. Der Kernpunkt ist, dass Klose im Gegensatz zu Spahn auf Beratung und Information setzt zum Thema Impfen ganz allgemein. Also auch Impfungen gegen andere Erreger wie Tetanus oder Diphtherie, Keuchhusten, Influenza. Und Spahn und unter anderem ja auch die SPD, die wollen ja jetzt eine Impfpflicht speziell gegen Masern.
Die SPD in Hessen hat in einer Pressemitteilung gefordert, die schwarz-grüne Landesregierung und insbesondere der grüne Gesundheitsminister Klose müssten ihren Widerstand gegen eine Impfpflicht aufgeben. Gibt's denn da Widerstand?
Also den konnte ich bisher noch nicht erkennen. Da war Klose auch in der Frage recht entspannt. Er hat ganz eindeutig gesagt, er hat durchaus Bedenken, ob eine Impfpflicht verfassungskonform wäre. Und er sagt, für ihn ist es eben so, dass nicht der Zwang, sondern eine Beratung und Informationen der richtige Weg wären hier bei dem Thema. Aber er hat auch gesagt, wenn der Bund die Impfpflicht beschließen sollte, dann sieht Klose eben auch keinen Grund, dieser Impfpflicht nicht zuzustimmen, sich dem zu verweigern. Das hat er ganz eindeutig gesagt.
Kommen wir noch mal zur hessischen Impfstrategie. Wenn Impfpflicht hier keine Rolle spielt, wie sieht die Strategie denn dann aus?
Also eben kein Zwang, sondern viel Beratung und ich will mal sagen, sanfter Druck vielleicht. Der Impfschutz, der ist eben Experten zufolge schon bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen und hier auch gerade bei Älteren oft nicht mehr gut. Und um das zu ändern, soll dieses sozusagen ein Netz der Kontrolle etwas engmaschiger werden. Und zum einen sollen mal die Kinder in der 3. Klasse, in der 5. Klasse, in der 9. Klasse, in der Oberstufe, in den beruflichen Schulen nochmal kontrolliert werden. Das heißt, da soll nochmal geguckt werden, welchen Impfschutz haben die denn, was steht denn da im Heft. Und vielleicht gibt es eine Empfehlung, dann bitte zum Arzt zu gehen und doch die Impfung nachzuholen. Und das Gleiche sollen möglichst auch die Betriebs- und Allgemeinärzte machen. Das richtet sich dann also hier eher an die Erwachsenen. Dann soll es eine hessische Impfwoche geben, um das Thema voranzutreiben. Und es soll viele Aktionen in den sozialen Medien geben. Jetzt muss man allerdings sagen, das sind bisher mal Vorschläge des Sozialministers. Die werden jetzt gerade abgestimmt mit den Kommunen und den Krankenkassen zum Beispiel.
Mehr Beratung für mehr freiwillige Impfungen. Das will das Land Hessen mit der geplanten Impfstrategie erreichen. Informationen waren das von unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilers. Vielen Dank. Taser. Das englische Wort ist vielen ein Begriff. Damit ist eine Art Elektroschockpistole gemeint. Eine Waffe, mit der man jemanden für kurze Zeit kampfunfähig machen kann. Das Besondere, der Elektroschock soll zwar kurzfristig wirkungsvoll sein, aber langfristig keine gesundheitlichen Folgen haben. Die hessische Polizei hat Taser 1,5 Jahre lang getestet und schließlich auch bekannt gegeben, mehrere Polizeieinheiten damit ausstatten zu wollen. Nun aber wirft ein Taser-Einsatz Einsatz in Frankfurt die Frage auf, wie groß die Gesundheitsrisiken solcher Pistolen wirklich sind.
Was vor 2 Wochen im Frankfurter Ostend passiert ist, war eigentlich als lebensrettender Einsatz gedacht. Einem 49 Jahre alten Mann, zuckerkrank und stark übergewichtig, ging es schlecht. Seine Frau rief deshalb den Notarzt, sagt Nadja Niesen, Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft.
Der Notarzt stellte dann bei dem Mann auch eine lebensbedrohliche Überzuckerung fest. Der Geschädigte weigerte sich jedoch, die notwendigen Medikamente zu nehmen, sodass der Notarzt schließlich entschied, dass der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden soll.
Aber das machte den Mann offenbar erst recht aggressiv. So aggressiv, dass der Notarzt die Polizei zu Hilfe rief.
Der Mann war stark aggressiv aufgrund der körperlichen, auch psychischen Verfassung, die noch hinzukam, und aufgrund der Gesamtumstände, nämlich dass das Ganze in einem sehr engen Raum stattfand, einer Küche mit Küchenmessern in der Nähe, hielt man den Einsatz eines Tasers für angezeigt und es wurde dann auch vollstreckt. Und unmittelbar nach dem Einsatz des Tasers kollabierte der Geschädigte und er erbrach sich, woraufhin er dann in die Frankfurter Uniklinik verbracht wurde.
Wie der Mann in der Uniklinik genau behandelt wurde, ist unklar. Laut Staatsanwaltschaft steht aber fest, er bekam eine Lungenentzündung und eine Blutvergiftung und starb 4 Tage nach dem Taser-Einsatz. Aber kann dieser Tod überhaupt durch den Taser bewirkt worden sein, also durch einen Elektroschock? Die Staatsanwaltschaft hält das offenbar für denkbar, denn sie ermittelt gegen die beiden beteiligten Polizisten wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge. Völlig ausgeschlossen sei ein Zusammenhang nicht, glaubt auch die Bonner Ärztin Eva Henneken. Der Mann habe sich nach dem Taser-Einsatz übergeben, sei bewusstlos geworden und habe möglicherweise Erbrochenes eingeatmet.
Das kann zum Beispiel ganz klassischerweise zu einer Lungenentzündung, zu einer Aspirationspneumonie nennt man das, also zu einer Lungenentzündung durch Einatmen, Aspiration von Erbrochenem führen.
Diabetiker seien dafür anfälliger als gesunde Menschen. Die Staatsanwaltschaft muss nun klären, ob tatsächlich ein solcher Zusammenhang besteht. Eigentlich, so hat das hessische Innenministerium kürzlich bei der Einführung der Elektroschocker erklärt, habe man gute Erfahrungen mit dieser Waffe gemacht.
Tobias Lübben über einen Taser-Einsatz im Frankfurter Ostend, der Fragen über solche Elektroschockpistolen aufwirft. Diskutieren, streiten, Argumente austauschen. Das ist das Ziel von Jugend debattiert. Eine Veranstaltung für Schüler, die 2001 von Bundespräsident Johannes Rau ins Leben gerufen worden war, fast 20 Jahre später in Zeiten von sozialen Medien und populistischer Politik, ist eine gute Diskussionskultur umso wichtiger. Denn wer diskutiert, muss nicht nur Argumente haben, er muss auch zuhören können. Jetzt hat das Landesfinale stattgefunden, ausgerichtet von HR Info im Frankfurter Goethe-Gymnasium. Unsere Reporterin Nina Michalk war dabei.
Die Aula ist rappelvoll. Nele Klenner, 14 Jahre alt und die jüngste unter den 4 Schülern der ersten Runde, hält ihre Eröffnungsrede.
Die europäische Dimension stärken. So lautet die Empfehlung der Europäischen Union des letzten Jahres. Denn Umfragen zeigen, die Schüler in Europa wissen nicht wirklich, was es bedeutet, Teil von der EU zu sein.
Was erst noch etwas staatstragend klingt, gewinnt bald an Fahrt. Die 4 müssen über die Frage diskutieren, ob in der EU ein Schüleraustausch zur Pflicht werden soll. 2 Schüler argumentieren dafür, 2 dagegen.
Ist es nicht gerade auch die Vielfalt, die besagt, dass jeder Schüler in Europa anders ist, unterschiedliche Interessen hat, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Stärken, aber auch unterschiedliche Schwächen?
Alle bekommen unterschiedliche Lernstände und kommen dann wieder nach Deutschland. Das heißt, man müsste das Jahr mindestens nachholen.
Allerdings sehe ich das Problem in dem Nachholen des Jahres gar nicht so schlimm, denn in diesem Jahr, das man im Ausland verbringt, erlebt man ziemlich viel. Und ich denke, da ist es auch zu rechtfertigen, dass man dann im Nachhinein vielleicht das Jahr wiederholen muss. Das muss ja auch nicht unbedingt der Fall sein.
Ein spannendes Thema mit guten Argumenten. Am Ende gewinnt die Jüngste, Nele Klenner von der St. Angela-Schule in Königstein.
Vorher habe ich immer einfach drauf losgeredet und es war dann am Ende ganz gut und ich bin weitergekommen. Und ich glaube, jetzt habe ich auch so ein bisschen den Hebel in mir, dass ich nicht einfach nur rede ohne Strich und Faden, sondern dass ich wirklich auch überlege, was ich jetzt als nächstes sage.
Weiter geht es mit der 2. Runde. Diesmal geht es um ein aktuelles Reizthema, die Frauenquote. Sollen Parteien bei Landtagswahlen genauso viele Frauen wie Männer auf die Landesliste setzen?
Wir müssen uns dabei daran erinnern, dass eine Quote immer einen Zwang zum Schutze von Schwächeren bedeutet. Und genau das finden viele Frauen beschämend. Wir glauben, dass eure Quote mit dem Grundgesetz kollidiert.
In Artikel 3 Absatz 2 steht genauso, dass auch die Gleichberechtigung gefördert werden soll. Und an dieser Stelle sehen wir eben unsere Chance.
Es geht mehr darum, den Frauen endlich die Chance zu geben, sich in den Parteien richtig zu etablieren.
Die Klassenargumente hat Benedikt Atter vorgetragen. Nur 4 Tage hat sich der Schüler vom Internat Schloss Hansenberg in Geisenheim vorbereitet. Jetzt endlich fällt die Anspannung ab.
Man bereitet sich natürlich irgendwie lange darauf vor, guckt sich die Themen genau an und dann, wie es dann in der Debatte verläuft, weiß man nie so genau. Und danach ist man überwältigt, dass es geklappt hat.
Die Fähigkeit, Themen sachlich und präzise zu vertreten, ist gerade in diesen Zeiten wichtig. Für Katja Marx, Chefin von HR Info und eine der Juroren von Jugend debattiert, hat eine gute Diskussionskultur deshalb einen hohen Wert.
Gerade in diesen Zeiten, wo so viel Informationen unterwegs sind, die nicht geprüft sind, wo man ganz schnell in den eigenen Echokammern der eigenen Meinung sich bewegen kann, ist es wichtig, auch der anderen Seite zuzuhören.
Jugend debattiert, pflegt und fördert diese Fähigkeiten, die vor allem für eine Demokratie so unerlässlich sind.
Ein Beitrag von Nina Michalk. Dieses Wochenende findet in Frankfurt wieder die Nacht der Museen statt. 40 Museen und Kulturinstitutionen in Frankfurt und Offenbach öffnen ihre Türen und jeder, der möchte, kann kostenlos Kunst und Kultur genießen. Ab Samstagabend 19 Uhr bis spät in die Nacht. Mit einem bunten, spektakulären Programm. Hanna Immich hat die Details.
Besucher haben wie immer die Qual der Wahl bei der Nacht der Museen. Ein Zentrum in diesem Jahr, die neue Frankfurter Altstadt. Auch das neu gestaltete Stolz Museum ist geöffnet. Leiterin Petra Breitkreuz.
Das Wunderbare ist, dass wir jetzt hier am neuen Standort wirklich im Herzen der Altstadt sind. Im Herzen, in dem Friedrich Stolz auch geboren wurde, sodass das also wirklich ein wunderbarer Ort ist, um an Friedrich Stolz, an diesen Freiheitsdichter, Demokraten und auch Mundartdichter zu erinnern.
Und es gibt noch viel mehr zu entdecken in den kleinen Gassen. So kann man schon vorab einen Blick in das Struwwelpeter-Museum werfen, das eigentlich erst im Sommer eröffnet wird. Dreh- und Angelpunkt bei der Nacht der Museen ist aber wie immer das Frankfurter Museumsufer, das für diese besondere Nacht für Autos gesperrt wird und zum Flanieren einlädt. Jana Kremin ist Sprecherin des Frankfurter Kulturdezernats.
Im Deutschen Architekturmuseum wird 100 Jahre Bauhaus gefeiert, während nebenan an die Gründung des Deutschen Filmmuseums mit filmischen Anekdoten und Comedy erinnert wird.
Die Museen sind die ganze Nacht geöffnet. Überall gibt es Führungen, Live-Musik und Sonderaktionen.
Ein Highlight ist sicherlich der Auftritt der Frankfurt-Dresden Dance Company im Senckenberg-Museum.
Begleitet von Live-Jazz zwischen den Skeletten der Dinosaurier. Streetart, junge Kunst und tanzbare Sounds gibt's im Allerheiligenviertel. Wer will, kann sich mit Straßenbahnen aus den 60er Jahren hinfahren lassen. Mit dabei in diesem Jahr auch der Zoo Frankfurt. Die erst in dieser Woche eröffnete Pinguinanlage wird illuminiert zu peruanischen Klängen. Oberbürgermeister Peter Feldmann.
Dass es jetzt auch Pinguine geworden sind, die von den Lebensumständen auch zu Deutschland passen und nicht tiefgekühlt werden müssen wie die ehemaligen Eselspinguine, das ist bestimmt dann auch ein Beitrag zur Artgerechtigkeit. Das wollen wir auch vermitteln.
Im Haus der Stadtgeschichte in Offenbach kann man zu Polka-Sounds tanzen oder sich im Ledermuseum in die goldenen 20er Jahre zurückversetzen lassen. Kostenlose Shuttlebusse bringen die Besucher von Museum zu Museum. Und wer möchte, kann vom Eisernen Steg aus per Shuttlebus zum Städelmuseum übersetzen.
Die Nacht der Museen, dieses Wochenende in Frankfurt. Hanna Immich hat uns das Programm vorgestellt. Und das war er wieder, der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch im Netz auf hrinforadio.de. Ihnen ein schönes Wochenende.